zu einer neuen Folge im Corporate Entrepreneurs Podcast. Heute mit einem Gast aus Münster. Ann-Kathrin, du bist heute zu Gast bei uns und Nachfolgerin und Geschäftsführerin im Familienunternehmen Vicon. Hast da deinen Weg seit einigen Jahren gemacht und ganz viele verschiedene Stationen durchlaufen. Und wir wollen heute ein bisschen über ganz verschiedene Themen sprechen. Natürlich Nachfolge, ein bisschen was zu eurer Unternehmensgeschichte, aber auch vor allem das Thema Wachstum, Online-Business, Internationalisierung, was bei dir auf dem Tisch liegt. Erstmal freue ich mich riesig, dass du da bist und vielleicht kannst du unseren Zuhörenden noch ein bisschen erzählen, wer du bist und was ihr so macht.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Erstmal vorab, du darfst gerne Anka zu mir sagen. Ann-Kathrin sagen nämlich nur meine Eltern, wenn sie sauer sind.
Okay, ich bin noch nicht sauer.
Alles gut. Ja, vielleicht einmal kurz zu mir. Ich bin geschäftsführende Gesellschafterin in der vierten Generation bei Vicon, bei unserem Familienunternehmen. Ich habe ursprünglich irgendwann mal vor einiger Zeit BWL studiert, BWL und Marketing in Münster und in Kapstadt und bin jetzt seit knapp 7 oder 8 Jahren mit bei Vicon im Team. Irgendwann zählt man die Jahre dann doch nicht mehr so. Aber seit 4 Jahren eben bei uns in der Geschäftsführung, aktuell noch zusammen mit meinem Vater, der dabei ist. Und wir haben auch noch 2 Kollegen, die uns in der Geschäftsführung selbst unterstützen. Aber wir befinden uns gerade im Nachfolgeprozess.
Mhm. War es für dich von Anfang an klar? Du hast jetzt vor allem von Vicon gesprochen oder gab es noch andere Stationen in deinem beruflichen Leben?
Tatsächlich konnte ich mir das eigentlich immer schon sehr, sehr gut vorstellen, im Unternehmen einzusteigen. Wer in einem Familienunternehmen aufgewachsen ist, weiß, dass so ein Familienunternehmen halt allgegenwärtig ist und immer irgendwie präsent ist. Ich bin schon als kleines Kind mit meinem Vater mal zusammen auf Geschäftsreisen gefahren. Damals, ich glaube, einen Trip haben wir in die USA gemacht, nach Chicago und New York, und eine andere Reise war auf die Philippinen, Indonesien, wo wir dann Kunden besucht haben, und ich konnte mir gerade auch das Internationale schon immer ganz gut vorstellen. Ich sag mal so, dass das Produkttechnische, die Klebstoffe und so, und das Technische, das liegt mir tatsächlich eher weniger. Also ich bin null handwerklich begabt, aber auch das macht mir mittlerweile echt viel Spaß. Vielleicht dann auch noch einmal kurz dazu. Unser Unternehmen, wir machen chemisch-technische Produkte. Dazu gehören 2-komponentige Klebstoffe wie Epoxidharze, aber auch 1-komponentige wie den Sekundenkleber, Schraubensicherungen kennt man vielleicht auch, elastische Klebstoffe wie Silikone, technische Sprays zum Schmieren, zum Fetten, zum Reinigen, Montagepasten, Fette, aber auch Abisolierwerkzeuge, also Werkzeuge für Elektriker hauptsächlich, unsere Vicon Tools, das hat sich historisch so ergeben. Und die haben wir jetzt auch seit ca. 50 Jahren mit bei uns im Sortiment.
Genau. Das ist so schön fachlich ausgedrückt. Aber was sind das genau für Klebstoffe? Wo findet man die? Nutzt die vielleicht auch zu Hause?
Ja, das auch. Also tatsächlich, das ist auch das, was es so spannend und so vielfältig macht. Unsere Produkte, die kann man überall benutzen. Also wir haben auch keine, das hat unser Marketing-Prof, wir haben mit der Pharma irgendwann aus Münster zusammengearbeitet, ganz gut zusammengefasst. Der hat gesagt, Vicon ist nicht das Lehrbuchunternehmen. Die haben nämlich nicht nur eine Zielgruppe, sondern ganz, ganz viele. Also man findet unsere Produkte in der Industrie eigentlich überall, außer, ich sag mal, jetzt in der Medizin oder in der Luft- und Raumfahrt, weil es da einfach zu komplex ist mit dem Thema Dokumentation und verschiedene Siegel und so weiter. Aber es kann von der Lebensmittelindustrie bis hin zur Landwirtschaft, zur Automobilindustrie, aber auch in der kosmetischen Industrie überall was dabei sein. Es gibt ganz coole Anwendungen zum Beispiel, die wirklich nochmal zeigen, was wir alles machen. In Indonesien werden zum Beispiel die Haare von der Barbie-Puppe auf den Kopf geklebt. Eine Barbie, okay, die hatte wahrscheinlich jedes Kind oder zumindest jedes Mädchen irgendwann mal in der Hand. Aber dann gibt es auch Anwendungen weltweit in der Marine, wo dann, oder in der Marineindustrie, wo dann irgendwelche Schiffsschrauben oder Pumpen mit unseren Epoxidharzen beschichtet werden. Und das ist halt eine ganz kleine Anwendung mit der Barbie und eine ganz große an so einer Containerschiffsschraube.
Mhm. Du hast gesagt, dass du weniger im technischen Bereich zu Hause bist oder das vielleicht weniger Spaß macht, will ich mal so formulieren, vorsichtig. Was ist denn jetzt, sind da eigentlich deine tagesgeschäftlichen Aufgaben und wie war vielleicht auch der Weg bis zu deinen jetzigen Aufgaben? Welche Stationen hast du im Unternehmen durchlaufen? Genau, das würde mich sehr interessieren.
Ja, ich bin tatsächlich nach dem Studium bei uns eingestiegen und war schon so im Bereich Marketing drin und habe da verschiedene Aufgaben und Verantwortungen übernommen. Habe dann irgendwann angefangen, unsere E-Commerce-Aktivitäten aufzubauen. Also man kann sich so vorstellen, wir sind damals als klassisches Industrieunternehmen wirklich nur im B2B-Bereich zu Hause gewesen. Und dann gab es irgendwann dieses Internet und Amazon wurde dann auch bekannter und auch irgendwann waren unsere Produkte auf Amazon zu finden. Und das sah ganz, ganz furchtbar aus, sodass wir dann gesagt haben, das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Und dadurch ist es dann angefangen, dass wir erstmal Daten gepflegt haben online und haben dann gemerkt, dass tatsächlich auch bei Amazon auf unserer Website und so weiter Potenzial ist für unsere Produkte, dass die eben nicht nur im technischen Handel gekauft werden, sondern auch von Unternehmen direkt über unsere Website oder von Heimwerkern, die technisch hochwertige Produkte gerne zu Hause nutzen möchten. Und so haben wir dann das Thema E-Commerce, ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Team zusammen aufgebaut, erst in Deutschland, dann international. Da sind wir auch immer noch weiter dabei. Ich bin allerdings nicht mehr so involviert, sondern ich bin jetzt, seitdem ich vor 4 Jahren mit in die Geschäftsführung gekommen bin, habe ich den ganzen Personalbereich bei uns mit übernommen. Das ist so das, was ich tatsächlich auch aktuell noch so mit am meisten mache. E-Commerce bin ich auch noch fachlich so ein bisschen mit involviert und dann eben darüber hinaus die Weiterentwicklung des Unternehmens, das Strategische. Wir haben 10 Standorte weltweit und ja, auch da muss man dann immer mal vor Ort sein, sich mit unseren Niederlassungsleitern und den Teams austauschen. Auch das mache ich. Genau. Also sehr, 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 sehr umfangreich und sehr vielfältig.
Cool. Aber ich glaube, dann hast du ja direkt auch schon zu Beginn ein Handlungsfeld gefunden, was fürs Unternehmen wahrscheinlich neu war und auch in deine Stärken reingespielt hast. Ich stelle mir schon vor, dass das dir oder auch generell jüngeren Menschen eher naheliegt, so ein Thema sich zu schnappen als der älteren Generation, vielleicht auch gerade wie dein Vater eher technischer dabei sind. War das dann für dich auch wichtig in dem Prozess, dieses eigene Projekt erstmal zu haben? Und wie hast du das wahrgenommen? Wäre das vielleicht ohne deine Initiative gar nicht gelaufen? Lag das dann auch extrem daran, dass du es getrieben hast? Oder war das etwas, wo das Unternehmen eh hätte hingehen müssen?
Es hat uns, also das ganze Thema E-Commerce, wir sind damit tatsächlich vor 5, 6 Jahren angefangen, sodass das auch noch vor Corona war. Und das hat uns tatsächlich auch ungemein in der Krise geholfen. Und hat uns darüber hinaus auch sehr, sehr viel Markenbekanntheit in Deutschland, aber auch international gebracht, was dann wiederum ja nicht nur förderlich fürs E-Commerce selbst ist, sondern auch für den, ich sag mal, normalen Vertrieb. Und das hat uns tatsächlich sehr, sehr viel als Unternehmen gebracht und ich glaube, dadurch habe ich mir dann auch selbst im Unternehmen nochmal so meine eigene Kompetenz erarbeitet, weil gerade wenn du als 25-jähriges Mädchen oder Frau in so ein Unternehmen einsteigst, was früher auch auf jeden Fall noch sehr von Männern dominiert wurde, mittlerweile arbeiten bei uns genauso viele Frauen wie Männer am Standort, aber auch die Branche ist halt sehr, sehr, sehr männerlastig. Das gibt dir dann noch natürlich auch nochmal so ein anderes Standing.
Mhm. Und was waren da die ersten Schritte? Also ich glaube, dass das Thema immer mehr relevant wird, auch als zweites Standbein für viele mittelständische Unternehmen, die ja sonst häufig einen ganz klassischen Vertriebsansatz haben und viel von dem ja vielleicht sogar Direktvertrieb noch leben. Wie war das jetzt für euch, auch dahin zu kommen? War das eher mit vielen Hürden verbunden? Musstet ihr euch viel da reinarbeiten? War es vielleicht auch herausfordernd für die Mitarbeitenden? Oder würdest du sagen, das ist alles ganz smooth gelaufen?
Smooth war es, glaube ich, nicht so. Also bevor wir überhaupt gestartet sind damit, gab es intern ganz, ganz viele Auseinandersetzung ist ein falsches Wort, das klingt sehr hart, aber viele Diskussionen mit Leuten, die da überhaupt gar nicht dran geglaubt haben, die da auch überhaupt nicht dahinter standen. Aber wir haben dann irgendwann gesagt, wir versuchen das jetzt einfach mal und wollen wirklich den Fokus erstmal auf die Datenpflege legen. Mhm. Und das hat uns von Anfang an gezeigt, das funktioniert. Und so ist es, also so ist auch eben unsere Unternehmenskultur. Wir versuchen, offen zu sein, Neues auszuprobieren, da dann auch von diesen neuen Dingen zu lernen, zu schauen, funktioniert das nicht. Wenn das nicht funktioniert hätte, dann würden wir es heute nicht mehr machen. Aber es hat tatsächlich ganz gut funktioniert und dann haben wir es weiter ausgebaut.
Mhm. Magst du sagen, wie viel Teil das aktuell von eurem Umsatz ist oder wie relevant das ganze Feld ist bei euch?
So 10%.
Okay. Ist es auch ein Aspekt, der, sag ich mal, für die weitere Internationalisierung spannend ist oder wird das hauptsächlich vom deutschen Markt benutzt heute?
Also der deutsche Markt ist der größte Markt. Also okay. Da sind unsere E-Commerce-Umsätze am höchsten. Liegt natürlich auch daran, dass wir da als erstes gestartet sind, dass wir das Team hier vor Ort haben und dann erst in unseren Niederlassungen und in anderen Ländern nachgezogen haben, wobei sich da auch alles sehr, sehr gut entwickelt. E-Commerce wird aber immer wichtiger, auch gerade für uns und unsere Produkte. Und wir haben jetzt tatsächlich vor anderthalb Jahren ein Experiment gestartet, also ein Projekt, wo eine Kollegin, die war bei uns Werkstudentin im Marketing und die ist nach Australien gezogen und ist dann fertig geworden und die haben wir dann übernommen und die durfte die E-Commerce-Aktivitäten in Australien aufbauen, weil wir einfach mal schauen wollten, okay, cool, was hat dieses Land für ein Potenzial für unsere Produkte, werden die Produkte angenommen und das ist natürlich deutlich einfacher, wenn man das erstmal über das E-Commerce versucht, als wenn man direkt mit einer Niederlassung vor Ort startet und dann merkt, ach, das funktioniert ja alles gar nicht. Und so haben wir dann eben gemerkt, ah ja, da ist ja schon Potenzial. Es war natürlich alles nicht so ganz einfach, dann die Produkte von Deutschland ans australische Amazon-Lager und so zu schicken. Aber wir haben es hingekriegt und jetzt haben wir uns tatsächlich dazu entschlossen, nachdem das so ganz gut angelaufen ist für die Rahmenbedingungen, die wir da eben hatten durch die Schwierigkeiten mit der Warenverfügbarkeit, dass wir vor Ort was Eigenes gründen werden, beziehungsweise gerade im Gründungsprozess sind und dann im nächsten Jahr unseren neuen Standort da eröffnen werden.
Super spannender Aspekt, also gerade das Vertesten von neuen Märkten, klar, logisch, ist ja eigentlich deutlich wirtschaftlicher, wenn man es online macht, bevor man da irgendwie große Investitionen reingeht, gerade bei Produkten, ihr habt ja noch relativ kleinteilige Produkte und da ist es super spannend, ja das Feedback einzuholen. Wie ist es denn mit den ganzen Marktplätzen? Du hast jetzt erwähnt, ihr setzt auf Amazon einerseits, habt ihr auch einen eigenen Online-Shop oder setzt ihr auch noch auf andere Marktplätze? Und da würde mich auch interessieren, häufig ist ja gerade die Herausforderung, dass Amazon und die ganzen Marktplätze extrem auf die Marge gehen, weil sie dann natürlich auch für ein Fulfillment ihren Teil von haben wollen. Wie geht ihr damit um und wie geht ihr damit auch um im Vergleich zum stationären Handel?
Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich muss mal kurz sortieren.
Alles gut.
Also es ist tatsächlich so, dass wir legen den Fokus aktuell mehr und mehr auch auf unseren eigenen Shop. Bei Amazon machen wir auch sehr, sehr viel, aber wir haben nicht nur unseren Vicon-Shop in Deutschland, sondern auch in unseren Niederlassungen beziehungsweise in Holland zum Beispiel haben wir auch einen eigenen Online-Shop. Dann sind wir bei Amazon, eBay ist in Deutschland auch noch recht bekannt. Man findet uns jetzt aber zum Beispiel nicht bei Zalando oder About You, sondern dann eher bei den auf den handwerklichen Seiten. Unser Ziel war es damals oder die Strategie, dass wir unsere Produkte da verfügbar machen wollen, wo die Leute es kaufen wollen. Und da haben wir eben nicht differenziert, sondern haben geschaut, okay, komm, Mano Mano zum Beispiel, das ist ein DIY Marktplatz aus Frankreich, aber mittlerweile auch in Deutschland. Da müssen unsere Produkte verfügbar sein. Wir haben jetzt aber mehr und mehr uns strategisch dazu entschieden, dass wir es halt nicht überall verfügbar machen, sondern uns auf die relevanten Kanäle fokussieren. Wo funktioniert es? Und das ist in jedem Land ein bisschen was anderes. In Kolumbien zum Beispiel ist es Mercado Libre, die haben, oder Amazon ist da noch nicht so groß. In Südafrika ist es Takealot. In Singapur haben wir auch, glaube ich, noch zwei Marktplätze, von denen mir der Name gerade nicht einfällt. Also es ist überall da, wo das Potenzial dann auch auf den jeweiligen Seiten und Marktplätzen ist.
Okay. Merkt man da einen Unterschied so von den Ländern? Also du hast gesagt, habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gehört, die einige Marktplätze, die dann länderspezifisch sind. Aber merkt man auch einen Unterschied im Kaufverhalten? Ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass es in Ländern, wo es grundsätzlich noch digitaler als in Deutschland abläuft, vielleicht auch mehr auf solchen Marktplätzen gekauft wird, wenn in Deutschland ja gerade im B2B-Bereich immer noch der klassische Vertriebswege die größere Rolle spielen. Also merkt ihr da einen Unterschied im Kundenstamm auf den Online-Marktplätzen?
Ich sag mal, im Kundenstamm auf den Online-Marktplätzen selbst nicht. Man merkt aber einen Unterschied zum Verhalten der Menschen. Also unsere letzte Niederlassung haben wir im Mai in Kolumbien gegründet, in Medellin. Und da läuft alles über WhatsApp. Also die Kunden bestellen über WhatsApp, die fragen nach irgendwelchen technischen Datenblättern über WhatsApp. Und das ist in Deutschland noch gar kein Ding. Also hier geht's über E-Mail, teilweise auch noch per Brief. Und das ist schon so ein Unterschied. Aber ich sag mal jetzt, klar, in jedem Marktplatz sind dann nochmal, oder in jedem Land gibt's dann andere Produkte, die so zu den Bestsellern gehören, aber die sind eigentlich auch relativ ähnlich.
Okay, aber das klingt ja auch nach sehr viel Aufwand, wenn du sagst, ihr habt jetzt einen Kanal wie WhatsApp, hauptsächlich für ein Land, dann die ganzen verschiedenen Marktplätze zu bedienen. Wie kann man da rangehen oder wie kann man sich das auch erarbeiten, dass man auch so vielfältig da aufgestellt ist? Wenn man jetzt ein anderes Unternehmen ist, was das nachmacht, dann könnte das ja abschreckend wirken.
Ja, man muss das Schritt für Schritt machen. Also okay. Wie gesagt, wir sind in Deutschland gestartet, haben dann gesagt, wir fangen erstmal hiermit an. Damals war es Datenpfleger auf Amazon. Dann haben wir irgendwann unseren eigenen Webshop gelauncht und uns danach dann auf die anderen Marktplätze fokussiert. Und dann kam irgendwann erst das Ausland dazu, sind dann in Spanien gestartet, dann ging es weiter mit Italien und dann Schritt für Schritt. Und natürlich ist dann eben auch das Team irgendwann mitgewachsen. Ne? Teilweise haben wir uns auch Hilfe durch Agenturen geholt. Ja, aber dann so ein Epoxidharzsystem irgendwie im Detail mit Keywords zu beschreiben, ist dann für so eine Agentur doch nicht so einfach für uns wie für uns, sodass wir es dann doch selbst gemacht haben. Mhm. Und da mittlerweile auch echt ein ganz gutes Team haben, was sich um all das kümmert. Und dann sind wir irgendwann dazu hingegangen, auch Personen im Marketing beziehungsweise E-Commerce vor Ort in unseren Niederlassungen einzustellen.
Okay. Und seid ihr da hauptsächlich über organisches Wachstum gegangen oder habt ihr auch viel in Ads investiert?
Ja, wir haben viel in Ads investiert.
Okay. Hat sich's gelohnt?
Doch. Also man merkt, dass man halt in manchen Märkten braucht man mehr so einen Push und in anderen geht es dann irgendwie doch mehr von selbst. Aber gerade wenn man noch nicht so bekannt ist, lohnt es sich immer erstmal zu investieren im Marketing, damit man halt sich im Ranking weiter nach oben schiebt.
Mhm. Ja. Jetzt hast du ja angesprochen, dass ihr grundsätzlich auf dem Weg der Internationalisierung seid und auch jetzt schon ja sehr international tätig seid. Und du hast von eurer Kultur gesprochen, die durfte ich auch selbst schon ein bisschen erleben. Und da finde ich es unglaublich faszinierend immer, was so eine Internationalisierung auch mit der Unternehmenskultur machen kann und wie man sich dann ja auch umstellen muss in der Kommunikation. Was waren das für Auswirkungen bei euch, als ihr damit angefangen habt?
Als wir mit der Internationalisierung angefangen haben, ich glaube, da war ich vielleicht auch sogar noch gar nicht geboren. Also tatsächlich war mein Opa damals, also ich bin ja die vierte Generation, mein Opa dann die zweite, der ist damals schon dahin gegangen und hat Messen im Ausland gemacht und hatte internationale Kunden. Also teilweise haben wir mit unseren Partnern, die wir weltweit unsere Produkte verkaufen, haben wir schon Kundenbeziehungen von über 20 Jahren. Seit 20 Jahren gibt es aber auch unsere erste Niederlassung in Dubai. Die hat mein Vater damals gegründet, zusammen mit einem Außendienstmitarbeiter aus Hamburg. Der ist nach Dubai gezogen, wollte erst mal 3 Jahre da bleiben, ist jetzt aber schon seit 20 Jahren da. Und dadurch kam das dann immer mehr. Also nach Dubai kam dann Kanada dazu, ich glaube dann die Türkei. Ich bin irgendwann ins Unternehmen gekommen. Da wurden gerade noch Italien und Spanien gegründet und dann wurde es erstmal oder gab es lange Zeit auch erstmal eine Pause, weil das natürlich auch mit Investitionen verbunden ist und dann auch mit diversen Aufgaben, die ja auch erstmal hier in Münster dann irgendwie hinterherkommen müssen und Strukturen. Aber man merkt halt, also wir waren damals schon sehr, sehr offen und international aufgestellt, hatten viele Personen hier im Team, die auch andere Sprachen sprechen als Deutsch und Englisch. Ob es eine Person oder eine Kollegin, die kommt aus China, dann haben wir einen im Team, der kommt aus Spanien, also aus der Türkei haben wir Kollegen im Team, also wirklich sehr, sehr international und dadurch auch eben sehr vielseitig. Und so langsam gehen wir eben auch als, ich sag mal, klassisches deutsches mittelständisches Unternehmen dazu hin, dass wir mehr und mehr auf Englisch kommunizieren. Mhm. Also wer hätte vor 10 Jahren noch gedacht, dass wir mal so ein Sales Meeting, also unsere Vertriebstagung mit allen Vertriebsmitarbeitern, dass wir da auf Englisch reden. Da hätte im Leben niemand dran geglaubt, aber mittlerweile wird es halt immer internationaler und das braucht es dann eben auch.
Das finde ich auch immer erstaunlich und ich finde es auch schade, wie viele sich dagegen noch wehren, gerade solche verhältnismäßig kleinen Themen wie die Sprachbarriere. Andererseits muss man natürlich sagen, dass in überalterteren Unternehmen das auch wirklich ein Problem sein kann und dass da vielleicht auch einfach viele Mitarbeiter dabei sind, die nicht so gut in der englischen Sprache sind. War das bei euch auch ein Thema oder wie war da, gab es da Widerstände oder wurde das einfach akzeptiert oder war es ganz natürlich?
Das ist tatsächlich auch immer noch ein Thema, weil es ja nicht von heute auf morgen dann auf einmal alles Englisch ist oder alles Spanisch, sondern es ist dann halt immer mal wieder hier was oder da was. Aber grundsätzlich haben wir eben diese offene Unternehmenskultur, wo wir uns viel ausprobieren, viel auch die Chancen, die uns dann irgendwie begegnen, die wir mitnehmen, die wir ja versuchen umzusetzen und das Beste daraus zu machen. Und dadurch ist der Widerstand dann nicht ganz so groß. Und die Mitarbeiter, die halt, oder die MitarbeiterInnen, die es nicht ganz so einfach haben, sich da umzustellen oder Englisch zu lernen, wir haben, die unterstützen wir. Also sei es mit Englischunterricht oder mit irgendwie was anderem, da versuchen wir schon Rücksicht drauf zu nehmen.
Wir hatten es ja auch schon bei euch vor Ort, dass es ja auch durchaus etwas ausmacht, wenn man eine internationalere Kultur hat, um auch Fachkräfte zu gewinnen, auf die wir alle angewiesen sind aus dem Ausland. Ich meine, das ist zwar bürokratisch nicht so einfach, aber ich glaube, ihr habt ja auch schon einige Schritte gemacht. Ist es auch eine Sache, die sich durch die internationalere Kultur vereinfacht hat? Seid ihr da sichtbarer geworden? Und wie nutzt ihr das auch vielleicht ganz gezielt?
Ja, also wir sind tatsächlich sehr... Also wir waren schon sehr international immer, aber dadurch, dass wir jetzt in den letzten Jahren auch personell nochmal sehr, sehr stark gewachsen sind, sind da natürlich noch viel internationalere Menschen mit dazugekommen und wir sind noch diverser geworden und das ist manchmal sehr einfach, manchmal aber auch sehr schwierig, weil tatsächlich die deutschen Behörden oder die Behörden das hier in Münster den Kollegen, wenn sie noch keine Aufenthaltsgenehmigung haben, obwohl sie vielleicht auch schon mit einer deutschen Frau verheiratet sind oder was auch immer, die da keine Rückmeldung geben. Also der Arbeitsvertrag ist fertig, die hätten vor 2 Monaten starten können und warten aber immer noch auf ein Feedback vom Amt. Und das ist so ein Problemchen hier. Wenn ich das mal so ein bisschen kleinreden kann. Aber es nervt halt einfach.
Wir hoffen, in der Verwaltung hört jemand zu.
Es nervt halt einfach, ne?
Ja, es ist auch super schade. Ich meine, dadurch gehen ganz viele Chancen verloren und für euch geht die Planbarkeit weg, für all die ganzen mit potenziellen ausländischen Mitarbeitern, die darauf angewiesen sind, genauso. Und ja, wir sind letzten Endes als ganz gesamte Gesellschaft darauf angewiesen. Und da finde ich es auch eigentlich besonders cool, dass ihr euch die Mühe macht, dass ihr gerade auch genau diesen Weg geht, das proaktiv zu machen. Ich glaube, da gibt es einige Unternehmen, die dann doch eher lieber länger auf dem deutschen Markt suchen, als sich die Mühe machen, den Weg zu gehen und ausländische Fachkräfte zu integrieren.
Ja, wir sind jetzt tatsächlich aber auch schon dazu hingegangen, dass wir Kollegen im Marketing oder in der IT in unserer Niederlassung eingestellt haben. Mhm. Dass wir gesagt haben, okay, unser Team hier in Münster ist ganz gut aufgestellt, aber langfristig brauchen wir halt auch eben noch jemanden speziell dann für unsere internationalen Standorte. Und warum sollen wir die alle hier in Münster einstellen, wenn wir es dreimal schneller und besser in Madrid oder in Dubai können?
Mhm. Aber wie schafft ihr es dann auch, diese Kultur nach Madrid oder Dubai zu transportieren, gerade wenn die Personen in Teams arbeiten, die vielleicht bei euch in Münster sonst angesiedelt sind?
Wir legen da, also grundsätzlich steht bei uns im Unternehmen das Team im Vordergrund. Mhm. Also wir arbeiten miteinander und nicht gegeneinander und versuchen immer eben das Beste fürs Unternehmen am Ende rauszuholen. Und da verlassen wir uns dann natürlich auch auf die Menschen, die hier arbeiten. Und ich glaube, da machen unsere Niederlassungsleiter dann auch einen sehr, sehr guten Job vor Ort, dass sie eben unsere Unternehmenskultur, wie sie selbst aus Deutschland oder aus Münster kennen, dass sie die in die Niederlassung mit reinbringen. Ne? Mhm. Klar, es ist natürlich was anderes, ob du in der Niederlassungsleiter in der Türkei bist, da ist die Mentalität eine andere als zum Beispiel in Madrid. Mhm. Aber so dieses Familiäre, das Miteinander, das versuchen wir in allen Standorten zu leben. Und deswegen ist es auch eben so wichtig, dass man aus der Geschäftsführung auch regelmäßig einfach mal vor Ort ist. Selbst wenn es nur ein Lunch mit dem Team ist, dass man einmal wieder in Verbindung mit den Menschen kommt.
Mhm. Habt ihr da irgendetwas ausformuliert? Habt ihr ein Leitbild oder vielleicht auch einen Wertekompass oder sowas in die Art? Oder ist das etwas, was bei euch eher implizit durchs Verhalten eurer Führungskräfte und vor allem, wie du gesagt hast, auch durch die Geschäftsführung gelebt wird?
Also und unsere Unternehmenskultur und die Werte haben wir tatsächlich definiert. Die sind auch auf unserer Website und teilweise auch hier irgendwo an den Wänden zu finden. Das haben wir aber noch nicht für unsere internationalen Standorte gemacht. Ich glaube, das ist dann eben auch das, was unsere Führungskräfte sehr, sehr gut machen und unsere Niederlassungsleiter ist, dass sie das eben transportieren in ihre Standorte und in ihre Länder.
Ich finde, als ich bei euch zu Gast war, euer Firmengelände ist fantastisch, in der Nähe oder eigentlich noch in Münster. Am Rand von Münster kann man das vielleicht so sagen, am Kanal. Und du hattest letztens schon auch im Gespräch, dass du gesagt hast, manche nennen es Freizeitpark. Was mir natürlich sofort ins Auge gefallen ist, ist der Pool oder beziehungsweise der Naturteich, in dem einige von euch wohl morgens Bahnen ziehen und der Grillbereich der nebenan. Aber erzähl gerne noch mehr, weil ich glaube, das ist auch wirklich einmalig. Das habe ich selten so bei Unternehmen gesehen, dass auch durch den Standort so viel ausgedrückt wird und es so viele Möglichkeiten vor Ort gibt. Was können eure Kolleginnen und Kollegen bei euch alles machen, was vielleicht nicht direkt mit der Arbeit zu tun hat?
Ja, das Stichwort Disneyland fiel tatsächlich letztens von einem Besuch, wo es dann hieß, boah, das ist ja wie im Disneyland hier. Also wir machen schon immer, und das ist nicht mit mir gestartet, sondern schon mit meinem Vater, beziehungsweise vielleicht auch sogar schon mal mit meinem Opa. Und von meinem Uropa weiß ich recht wenig, aber wir machen schon immer sehr, sehr viel für unsere Mitarbeitenden. Und da versuchen wir eben auch das zu transportieren, dass man hier gerne an den Standort kommt. Also wir haben seit über 4 Jahren eine eigene Physiotherapeutin, die an 2 Tagen in der Woche da ist, Behandlungen und Kurse macht. Also wenn man mal Rücken hat, weil man sich verhoben hat oder so, kann man ihr eine WhatsApp schreiben und dann kriegt man zeitnah einen Termin. Wir haben ein eigenes Bistro, wo es fast ausschließlich vegetarische Mittagsgerichte gibt, ein Frühstücksangebot und das alles mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis, sag ich mal. Unser Außengelände ist durch einen Schwimmteich tatsächlich ja, der ist eigentlich so ziemlich in der Mitte von unserem ganzen Campus. Auch das Idee von meinem Vater, hat eine 25-Meter-Bahn, sodass man dann auch zählen kann, wenn man Bahnen schwimmt. Langsam schwimmen immer weniger Leute im Teich rum, aber irgendwann fängt dann vielleicht in der Mittagspause das Eisbaden wieder an. Genau, so ein Adventure-Minigolfplatz haben wir auch. Tatsächlich nicht einfach irgendeinen, sondern einen mit unseren eigenen Produkten, was natürlich nicht nur ein Highlight für unsere Leute hier ist, die in der Mittagspause dann dort sind, sondern auch für Kunden oder Lieferanten oder sonstige Leute, die man hier auf dem Gelände hat und einlädt, das bleibt dann eben auch im Kopf hängen. Ja, und ich glaube, dass es aber auch nicht eben nur das ist, was man so alles hat und macht. Also da sind wir schon sehr, sehr gut dargestellt. Also das waren jetzt auch nur ein paar Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Da gibt es noch mehr, kann man auf unserer Website nachlesen. Aber auch eben dieses Menschliche, dass man in einem Team arbeitet, dass man miteinander an irgendwie was arbeitet, dass man sich weiterentwickeln kann, sich selbst verwirklichen kann. Und dann kommt das drumherum, das spielt dann natürlich auch damit rein, aber eben dieses Arbeiten auf Augenhöhe.
Wie viele Leute seid ihr vor Ort?
Wir sind tatsächlich in Münster so um die 230, 240 Leute. Ich glaube tatsächlich mittlerweile schon 240. Wir haben dann noch 30 Außendienstmitarbeitende in Deutschland im Team. So, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Und dann müssten wir noch so 110 bis 120 Leute an unseren weltweiten Standorten sein, sodass wir auf knapp 400 Leute insgesamt kommen.
Ich habe es nur gefragt, weil man könnte ja jetzt zynisch sagen, das, was ihr da betreibt vor Ort, ist ja auch ein relativ großer Aufwand mit der eigenen Kantine, mit dem Fitnessprogramm, mit den ganzen Räumlichkeiten. Das klingt oder das ist ja eigentlich das, was man sonst immer mit einem Konzern assoziiert an Möglichkeiten. Wie
also
lohnt sich
Gewinn,
das?
Gewinn machen wir damit nicht.
Genau, nein, aber wie lohnt sich das? Also ich möchte eigentlich von dir hören, oder ich weiß ja, dass es auch so ist, dass es oft eure Unternehmung ausstrahlt und letzten Endes ja ein schwierig messbares, aber ein Ergebnis hat. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass man so etwas bietet und die Arbeit für die Menschen attraktiv macht. Und genau das sind ja auch Sachen, die dann, ich sag mal, neben dem Hygienefaktor Gehalt eine riesige Rolle spielen, um sich für einen Arbeitgeber zu entscheiden. Und das ist ja auch eine der großen Herausforderungen, vor denen viele mittelständische Unternehmen stehen, die so etwas nicht machen. Also wo merkt ihr das? Sind das Kleinigkeiten bei euren Kollegen oder ist es wirklich so, dass es direkt der entscheidende Faktor ist, um bei euch anzufangen als neuer Bewerber oder Bewerberin?
Also ich habe das ja eben schon mal gesagt, das ist eben nicht nur diese eine kleine Maßnahme, die man da macht, sondern das Gesamtpaket. Ne? Wie ist die Unternehmenskultur, wie ist die Stimmung, wie ist das Arbeiten dann hinterher? Und da ist das Feedback von vielen neuen Kollegen, die hier anfangen, immer ein sehr, sehr positives, dass sie sich direkt hier willkommen fühlen, dass sie gut angekommen sind. Und ich glaube, wenn du eine scheiß Unternehmenskultur hast und die Leute sich bei dir im aktuellen Team schon nicht wohlfühlen, dann bringt dir auch eine Physiotherapeutin nichts oder ein Bistro. Also das braucht man dann eben nicht. Also es kommt eben auf das große Ganze an. Und wenn man jetzt die einzelnen Maßnahmen sich dann mal so anschaut, zum Beispiel Physiotherapie, da war es halt wirklich so, dass unsere Physiotherapeutin schon den einen oder anderen Bandscheibenvorfall oder irgendwas präventiert ist kein Wort, aber dass sie den gefunden hat und gesagt hat, okay, du musst jetzt irgendwas machen, weil wenn du so weitermachst wie jetzt, dann kannst du in 2 Wochen nicht mehr gehen oder irgendwie so, ne? Also diese Prävention ist sehr wichtig und deswegen haben wir auch gesagt, dass wir möchten, dass es bei uns im Bistro gesundes Mittagessen gibt, was eben nicht nur aus Pommes und Schnitzel und Gulasch besteht. Ja.
Ich bin da auch total überzeugt von. Also ich sehe häufig, dass dieses Thema Gesundheit am Arbeitsplatz irgendwie ja abgetan wird. Aber ich glaube, dass man darüber hinaus auch mit dem, was man als Unternehmen vorlebt, ja einen riesigen Impact auf das hat, was die Menschen oder die Mitarbeitenden zu Hause machen, sei es von der Ernährung, von der Bewegung her. Klar, einen Firmenlauf rettet jetzt nicht die Gesundheit einer Person, das ist, glaube ich, auch ganz klar. Aber dann zu motivieren, vielleicht auch im Unternehmen gemeinsam mal ab und zu laufen zu gehen mit den Kollegen oder sowas, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und auch die Gesundheit ist so wichtig für die Leistungsfähigkeit des Teams. Und wenn es nur ist, dass man zum Mittag sich keinen Schnitzel, Pommes oder Currywurst reinfährt und dann erstmal 2 Stunden im Koma liegt, im Fresskoma liegt, ich glaube, auch sowas sind dann die Kleinigkeiten, die es ausmachen und die auch dem mit, also die im Gesamtkontext einfach inspirieren und eine gute Auswirkung haben. Also da bin ich fest von überzeugt und ich freue mich auch, dass das mehr und mehr Einzug in die Unternehmen hält, wobei ich auch schon glaube, dass da auch gerade die jüngere Generation wie wir Treibende sind, weil das früher einfach nicht so war.
Ja, das stimmt.
Cool. Lasst uns vielleicht noch mal so ein bisschen, nachdem wir jetzt sehr viel über eure Ist-Situation geredet haben, in die Zukunft schauen. Was sind deine oder eure Zukunftspläne? Vielleicht auch gerade im Kontext der Nachfolge. Gibt es da schon einen konkreten Fahrplan, wann dein Vater das Unternehmen verlässt? Wird er bis 90 oder 100 da arbeiten? Wie geht ihr damit um?
Ja, also wir haben uns tatsächlich im ersten Teil des Podcasts sehr, sehr viel zum Thema E-Commerce unterhalten, was auch sehr wichtig ist, aber tatsächlich wir wachsen immer, unser technisches Know-how, das wächst von Tag zu Tag. Wir machen mittlerweile viel, viel mehr große Projekte, wo wir mit dabei sind und versuchen eben als Team bekannter zu werden, was dann eben auch bei den verschiedenen Arten von Anwendungen unterstützt. Also es wächst nicht nur das E-Commerce, sondern auch unser klassischer Vertrieb und das weltweit. Und das ist eben so da, wo wir langfristig auch noch hin möchten, ist, dass wir durch unsere Produktlösung, dass die Kunden uns auswählen wegen unseren Lösungen, dass wir lieber im Prozess unterstützen, den richtigen Klebstoff zu finden. Und das ist ein Punkt, wo wir dann natürlich auch immer innovativer werden möchten mit unseren Produkten selbst. Dann ist natürlich der andere Punkt, dass wir jetzt gerade so im Nachfolgeprozess auch stehen. Also die Transformation, die läuft bei uns schon seit mehreren Jahren, sage ich mal. Mein Vater, ich sage mal, der macht noch so 1 bis 2 Jahre, aber es wird immer absehbarer, dass er irgendwann aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Damals hat er das Unternehmen alleine von meinem Opa übernommen und war auch ganz lange alleiniger Geschäftsführer. Ich werde das Unternehmen aber nicht alleine, dafür ist es mittlerweile viel zu groß führen in die Zukunft, sondern mache das eben auch im Team, habe noch 2 super Kollegen mit bei mir in der Geschäftsführung. Wir alle haben so unsere Schwerpunkte und unterstützen uns gegenseitig und ergänzen uns da dann auch sehr gut, dass wir dann eben das Unternehmen hoffentlich genauso erfolgreich, wie es bis jetzt geworden ist, auch in der Zukunft weiterführen werden. Und da ist eben der Punkt, oder das, was wir jetzt gerade zumindest sehen, ist, dass der Punkt Internationalisierung da auch immer noch wichtiger wird, wo wir natürlich schon ganz gut aufgestellt sind, aber neben Deutschland gibt es ja noch ein paar andere Länder.
Absolut, und noch einige, die ihr erobern könnt. Ich fand aber auch super spannend, dass du jetzt nochmal dieses Stichwort Lösungen, Serviceanbieter in den Raum geworfen hast, weil ich glaube, das ist, also aus meiner Perspektive bin ich voll davon überzeugt, dass das die Zukunft ist von vielen Unternehmen, weil das Produkt an sich leider auch in welcher Qualität es ist, auch nicht mehr reicht, sondern wir in Deutschland ja vor allem die Kompetenz haben, auch zu wissen, wie man es einsetzt, ein Know-how, was ihr euch jahrelang darum aufgebaut habt, und dann noch viel mehr Mehrwerte bieten könnte als eigentlich das Produkt. Aber was heißt das konkret? Also kannst du da vielleicht einen Einblick bieten, was ihr euren Kunden jetzt schon bietet und was ihr in der Zukunft bieten möchtet?
Also wir bieten eigentlich schon einen sehr, sehr guten Service, um es so zu sagen. Ja. Wir haben einen tollen Außendienst, der täglich auf der Straße und beim Kunden ist hier in Deutschland, das aber auch schon international. Also unsere Standorte, das sind alles Vertriebsstandorte mit Lager vor Ort, einem Vertriebsteam, und die sind eben dann auch nah beim Kunden und nah entweder in den Anwendungen selbst oder mit unserem Partner vor Ort bei deren Kunden und unterstützen da. Und das ist eben der Anspruch, den wir haben, dass wir weiterhin guten Service bieten. Dass wenn jemand sich unsicher ist, welchen Klebstoff er benutzen soll, dass wir sagen, komm, wir machen, gib uns deine Anwendung mit, wenn die klein ist und wenn man das so praktikabel machen kann. Wir machen verschiedene Tests in unserem Labor und finden für dich die passende Lösung. Oder wenn es heißt, okay, pass auf, unsere Produkte sind eben auch für die Reparatur und Wartung sehr, sehr häufig. Und man plant ja nicht, dass irgendwas kaputt geht. Ja, dann geht es morgen kaputt. Und wenn man dann, ich sag mal, es ist zum Beispiel ein Förderband oder irgendwie sowas, dann steht halt erstmal fast das ganze Werk oder zumindest der Bereich, wo dann dieses Teil verbaut ist. Und da kannst du dann nicht 3, 4, 5, 6 Monate warten, bis du ein neues Teil bekommst. Da brauchst du dann schnell eine Lösung. Und da versuchen wir dann eben auch so schnell, wie wir können, für den Kunden vor Ort zu sein und ihn dann mit unseren Produkten bei der Reparatur von Dingen zu unterstützen.
Jetzt sind ja Klebstoffe nicht unbedingt so von Hause aus das nachhaltigste Produkt der Welt, wenn man mal auf die Bestandteile und häufig auch auf die Verpackung schaut. Wie geht ihr damit um? Ist das für euch ein Thema, was ihr in der Zukunft weiter angehen wollt?
Es ist Chemie, also nicht nur die Klebstoffe selbst, sondern auch die Sprays. Das jetzt irgendwie schön zu reden, ist natürlich auch schwierig. Wir versuchen all das, was wir können, da versuchen wir immer nachhaltiger zu werden. Ob es jetzt die Verpackungen sind, ob es vielleicht dann teilweise auch die Inhaltsstoffe selbst sind, aber das ist nun mal bei Chemie eben sehr, sehr schwierig. Das, was wir halt auch eben sehr, sehr fokussieren, ist dieser Gedanke, reparieren und instand halten, statt wegzuwerfen. Weil klar, ob du jetzt eine Maschine vielleicht 5-mal reparierst oder von vornherein sagst so, nee, die tut's nicht mehr, ich tue sie weg, das ist dann natürlich auch nochmal ein anderer Aspekt der Nachhaltigkeit. Aber wenn man es halt so betrachtet, unsere Produkte an sich sind nicht nachhaltig, aber wir versuchen da und haben auch schon in den letzten Jahren die ersten Schritte gemacht, dass wir nachhaltiger werden. Wir haben zum Beispiel bei unseren Werkzeugen eine grüne Tools-Line, also unsere Green Tools nennen wir die, wo unsere Werkzeuge dann aus nachwachsenden Rohstoffen sind. Und nicht mehr aus Plastik, sondern eben nachhaltiger.
Ja, ich meine, es geht ja auch darüber hinaus. So wie ich weiß, seid ihr im Bereich Energie sehr gut aufgestellt, setzt auf Ökostrom und so weiter und so fort. Und das sind ja auch Aspekte, die letzten Endes nicht unbedingt direkt das Produkt betreffen, aber alles rundherum und wo man ja auch einen Impact haben kann. Genauso, was ich eine super coole Initiative finde und wo du absolut recht hast, dass ihr, ja, wie sagt man so schön, Enabler dafür seid, Produkte in Stand zu setzen oder länger leben zu lassen. Finde ich auch fantastisch, das unter der Perspektive zu betrachten. Und ich glaube auch, dass es klar ist, dass man nicht ohne Klebstoffe kann, insbesondere Industrie und auch hier zu Hause nicht. Bin letztens erst umgezogen, da habe ich es wieder gemerkt, dass man darum nicht herumgeht. Und gerade dann auch in der Qualität ist es wahrscheinlich noch ein sehr weiter Entwicklungsschritt, bis man das, was man heute mit klassischen oder herkömmlichen chemischen Lösungen anbieten kann, vielleicht irgendwann mal mit alternativen Inhaltsstoffen anbieten kann.
Ja, das stimmt.
Cool. Wir gehen leider schon ein bisschen mit der Zeit zu Ende, aber trotzdem habe ich natürlich noch ein paar ganz kleine Sachen, die mich interessieren würden. Wenn du jetzt, sage ich mal, in die Anker in 5 Jahren reingehst oder reinzoomst, wo siehst du das Unternehmen dann oder was sagst du, was sind da vielleicht auch deine Herzensprojekte, die dann realisiert sind?
Ui, schwierige Frage. Tatsächlich versuche ich mir, also klar, man hat so eine Idee, aber tatsächlich versuche ich mich auch immer sehr, sehr darauf zu fokussieren, was passiert jetzt, was passiert im nächsten Jahr. Aber es ist klar, dass wir als Unternehmen selbst noch wachsen wollen. Ob das jetzt in Deutschland so ist, weiß ich aktuell nicht, dass wir hier noch, ich sag mal, viel, viel größer werden, was zum Beispiel die Lagerkapazität angeht. Also wir sind gerade dabei, unser Lager auch noch zu erweitern. Das wird dann auf jeden Fall auch erstmal so reichen. Aber ich denke, international werden wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch weiter wachsen. Dadurch, dass wir jetzt noch zwei neue Standorte haben, in Südamerika und in Australien dann bald, das entwickelt sich dann hoffentlich auch gut. Aber grundsätzlich ist so die Planung, noch weiter zu wachsen, das eben aber auch nachhaltig zu tun und dann erstmal noch diesen ganzen Nachfolgeprozess dann auch sauber über die Bühne zu bringen.
Und was begeistert dich immer wieder am meisten an deiner Tätigkeit, insbesondere vielleicht auch unter dem Aspekt, dass es ein Familienunternehmen ist?
Das sind tatsächlich sehr, sehr viele Dinge. Also was mir selbst sehr, sehr gut gefällt an meiner eigenen Position, an meiner eigenen Rolle, ist, dass ich die Möglichkeit habe, Verantwortung zu übernehmen, dass ich gestalten kann, dass kein Tag wie ein anderer Tag ist, dass ich die Möglichkeit habe, viel von der Welt zu sehen, immer neue Einblicke und Perspektiven bekomme. Und ja, dass man jeden Tag vor neuen Herausforderungen, Chancen steht und diese dann eben nutzen kann für sich und das Beste draus machen kann.
Cool. Du hast ja schon auch ganz viele andere Aspekte gesagt, wie eure Kultur und allen drum und dran. Aber jetzt sind wir ja leider in der Situation, dass es auch wirklich zu wenig Nachfolgende auf dem Markt gibt und ganz viele mittelständische Unternehmen Probleme haben, jemanden zu finden. Und auf der anderen Seite viel zu wenig auch gerade junge Leute interessiert sind, vielleicht in ein mittelständisches Unternehmen zu gehen und auch Verantwortung zu übernehmen. Und du hast ja letzten Endes genau das gemacht. Was würdest du vielleicht doch Menschen mitgeben, die zuhören oder die in einem Unternehmen sind und mit dem Gedanken spielen, in die Nachfolge zu gehen? Was möchtest du denen mitgeben? Was kannst du denen raten? Und am besten jetzt nicht sagen, das nicht zu tun. Da müssten wir es rausschneiden. Nein.
Okay, ich sage nicht, dass wir es nicht tun werden. Ich glaube, das ist natürlich immer von der Persönlichkeit und von dir selbst abhängig, ob du dir das überhaupt zutraust oder nicht. Aber wenn du mit dem Gedanken spielst, dann einfach mal mutig sein, einfach mal machen, es ausprobieren. Wenn man dann merkt, es funktioniert nicht, ja, dann hat man es zumindest probiert. Und denk nicht in 20 Jahren, hätte ich mal gemacht oder wäre ich mal ins Unternehmen eingestiegen, was dann jetzt irgendwie heute vielleicht sein könnte, sondern einfach ja diesen Schritt wagen und es mal ausprobieren. Das ist so das, was ich raten würde.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen offenen Einblicke, die du geteilt hast. Ich denke, es gibt noch viel, viel mehr, über das wir heute auch gar nicht gesprochen haben, insbesondere natürlich auch euer exklusives Bier, was sehr, sehr gut schmeckt. Aber wenn jetzt jemand darüber etwas erfahren möchte oder vielleicht Interesse hat, mit euch zusammenzuarbeiten oder dir noch ein paar Fragen stellen möchte, was auch immer, wie könnte man und dürfte man dich erreichen?
Am besten kann man mich, glaube ich, tatsächlich über LinkedIn erreichen. Da heiße ich nicht Anka Weitling, sondern Ann-Kathrin Weitling. Wenn man die Firma Vicon sucht, dann findet man das bestimmt auch. Da gerne einfach eine Nachricht schreiben oder irgendwie sowas, eine Vernetzungsanfrage stellen und dann antworte ich meist sehr schnell.
Sehr gut, das kann ich absolut bestätigen. Und nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ihr seid echt ein fantastisches Unternehmen und ich bin sehr begeistert von dem, was ihr so tut und wie ihr es tut und hoffe, dass ich da ganz viel im Beispiel dran nehme. Schön, dass du dabei warst und deine Insights geteilt hast mit uns und an alle, die zugehört haben, sage ich bis bald.
Danke, vielen, vielen Dank dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.